NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller zu diesen Themen. Der Castor-Zug rollt wieder. Die aktuelle Lage rund um Gorleben. Parteitag der Grünen. Wie kommt man wieder in die Offensive? NATO-Angriff in Pakistan. Heftiger Protest der dortigen Regierung. Nach Herabstufung der Bonität. Neue politische Anstrengungen in Belgien. Wahl in Marokko. Islamistenpartei legt zu. Lange Reise, die NASA schickt einen Roboter zum Mars. Dies und mehr in dieser halben Stunde und natürlich alles von der Fußball-Bundesliga, unter anderem über den Klassiker Dortmund gegen Schalke. Es ist eine Art Stop-and-Go-Verkehr. Langsam, sehr langsam kommt der Zug mit den Castor-Behältern Richtung Gorleben voran zum atomaren Zwischenlager. Und es gibt wieder Auseinandersetzungen rund um die Bahnstrecke in sonst eher stillen Landschaften in der Göhrde im Wendland. Zugleich gab es heute eine Großdemonstration der Atomkraftgegner in Dannenberg. Matthias Eichler berichtet.
Großer Jubel brandet immer wieder auf bei der zentralen Anti-Castor-Demo auf einem Acker in Dannenberg. Die Teilnehmer rollen über ihren Köpfen ein großes gelbes Kreuz aus, das Symbol für den Widerstand im Wendland. 8000 Menschen zählt die Polizei. Laut Kerstin Rudeck von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg waren es viel, viel mehr.
Hier auf diesem Platz, auf der Kundgebung heute in Dannenberg, sind 23.000 Menschen. 23.000! Und weil wir uns nicht auseinander dividieren lassen, zählen wir die, die jetzt an der Strecke unterwegs sind, zwischen Lüneburg und Dannenberg dazu. Dort sind noch einmal 2.500 Menschen dazu.
Der Protest ist bunt und friedlich. Viele Kinder lassen gelbe Fahnen mit dem Motto Atomkraft, nein danke im Wind flattern. Und eine Atomgegnerin, verkleidet als Weihnachtsmann, verteilt Schutzengel.
Und ich finde das ganz wichtig, dass alle Menschen geschützt werden. Also die Polizei kriegt von mir auch Schutzengel.
Egal was die Bundesregierung oder die Parlament beschließt, müssen wir deutlich machen, dass wir es nicht wollen. Und dass wir keine Atomkraft haben wollen und auch den Müll vernünftig entsorgen.
Außerdem sind mehr als 400 Trecker der bäuerlichen Notgemeinschaft angerollt. Die Botschaft ist klar.
So viele Menschen, so viele Trecker. Ich würde sagen, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Die Anti-Atom-Bewegung ist quicklebendig. Sie ist stark und das ist gut so. Wir wollen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Alle und jetzt!
Während die Atomgegner gegen den Castor-Transport demonstrieren, rollt der Zug weiter Richtung Dannenberg. Hier am Verladebahnhof sollen die 11 Behälter mit Atommüll auf Schwerlaster umgeladen und dann ins rund 20 Kilometer entfernte Zwischenlager Gorleben gefahren werden. An verschiedenen Stellen der Bahnstrecke versuchen Aktivisten, den Transport zu stoppen. Dabei kam es erneut zu Zwischenfällen, sagt Polizeisprecher Mike Leverenz.
Wir hatten in Harlingen einen Beschuss von Einsatzkräften mit Zwillen. Dann hatten wir am Bahnhof Görde einen brennenden Müllcontainer, wo die Einsatzkräfte der Feuerwehr leider nicht rankamen. Wir hatten einen Wasserwerfer vor Ort, der dann eingesetzt werden konnte, um den Brand zu löschen. Und in Leitstade wurden ebenfalls Beamte angegriffen. Und im Bereich Harlingen wurden massiv Steine aus dem Gleisbett entfernt, sodass Schäden am Gleisbett entstanden.
Mittlerweile hat sich der Protest auf die Schienen verlagert. Nach Angaben der Atomgegner sitzen mehr als 2000 Menschen auf den Gleisen, um den Castor-Transport zu blockieren.
Ein Bericht von Matthias Eichler. Welch ein Jahr für die Grünen. Ein einziger Höhenflug bei den verschiedenen Landtagswahlen, der erste grüne Ministerpräsident und das im eher konservativen, finanzstarken Baden-Württemberg. Aber zuletzt dann doch auch einige Dämpfer. In Berlin wählte Wovereit einen anderen Koalitionspartner und plötzlich schien es für die Grünen auch in der politischen Landschaft enger zu werden. Von links kamen die Piraten und von der anderen Seite zog in diesem Jahr die Kanzlerin auf die grüne Fahrbahn mit Atomausstieg und anderen Themen. Seit gestern Abend nun wollen sich die Grünen neu sortieren bei ihrem Bundesdelegierten-Treffen in Kiel. In Schleswig-Holstein wird im kommenden Jahr gewählt. Aus Kiel Anja Günther.
Die Grünen müssen sich tatsächlich ein bisschen neu erfinden. Ihre klassisch starken Themen Klimawandel und Atomausstieg spielen nicht die zentrale Rolle auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Kiel. Geredet wird vor allem über Wirtschaft und Finanzen. Nicht unbedingt ein Thema, bei dem jeder Wähler sofort an die Grünen denkt, geben auch diese beiden Delegierten zu.
Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Mit Grünen verbindet man einfach Umwelt- und Energiethemen und nicht Wirtschaft und Finanzpolitik.
Also bisher hat man ja immer die FDP mit Wirtschaftspolitik verbunden und man sieht ja, welche Kompetenz sie ausgestrahlt hat, nämlich liegt sie bei null. Wir haben die richtigen Antworten, jetzt geht es nur noch darum, sie besser zu vermitteln.
Die grüne Antwort lautet, um die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, müssen die Reichen zur Kasse gebeten werden. Die Parteispitze plädiert für einen Spitzensteuersatz von 49% statt wie derzeit 42% und wirbt für eine einmalige Vermögensabgabe für Einkommen ab 1 Million Euro. Laut Fraktionschef Jürgen Trittin beträfe das weniger als 1% der deutschen Bevölkerung.
Wir müssen eine solide und solidarische Finanzpolitik nach dem Motto organisieren: starke Schultern tragen, was Schwache nicht tragen können.
Steuerentlastungen bringen gar nichts, meinen die Grünen. Mit Steuererhöhungen dürfe man es aber auch nicht übertreiben, warnte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Wir dürfen jetzt nicht in eine Steuererhöhungsorgie verfallen.
Bitte auf dem Teppich bleiben, appellierte Kretschmann an die Delegierten. Und auf die eigenen Stärken konzentrieren, wie den Green New Deal. Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden und so neue Arbeitsplätze schaffen, das wollen die Grünen. Und faire Löhne. Dazu gehört ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro. Parteichef Cem Özdemir weiß, ohne die Wirtschaftsunternehmen geht das alles nicht.
Nur mit ihnen zusammen werden wir den Umbau des Industrielands Bundesrepublik Deutschland in eine nachhaltige Volkswirtschaft bewerkstelligen können.
Mit ihren Wirtschafts- und Finanzparteitagsbeschlüssen wollen sich die Grünen als Gegenentwurf zur schwarz-gelben Bundesregierung präsentieren und in einem Atemzug die Finanz-, die Klima- und die Gerechtigkeitskrise lösen. Die Grünen-Konzepte sind durchgerechnet. Jetzt muss das alles nur noch beim Wähler ankommen, damit die Umfragewerte nicht weiter stagnieren. Es waren in der Spitze mal 26% im Bund, nun sind es 14. Robert Habeck, der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, macht sich da aber keine Sorgen.
Mich hat der Höhenflug des letzten Jahres eher überrascht. Ich hätte eher so gesagt, in 10 Jahren ist es soweit. Aber die Tendenz wird dahin gehen, dass die Grünen eine starke politische Kraft sein werden.
Zumal den Grünen ihre Kernaufgabe, gegen Atomkraft zu kämpfen, noch nicht ganz abhanden gekommen ist. Der Castortransport in Richtung Gorleben rollt. Ein Salzstock, der aus Sicht der Grünen als Atommüllendlager nicht geeignet ist. Viele Delegierte werden morgen direkt von Kiel aus zum Protest ins Wendland reisen. Für heute musste eine Resolution als Solidaritätsadresse mit den Demonstranten reichen. Gesine Agena, Sprecherin der Grünen Jugend.
Ich glaube, der Protest gegen Atomkraft wird erst zu Ende sein, wenn wir uns 100% erneuerbar versorgen können.
Einige Antworten auf die aktuellen Krisen haben die Grünen gegeben. Einiges ist auch vertagt worden. Umsetzen wird die Partei das meiste aber sowieso nur dann können, wenn sie 2013 im Bund wieder auf der Regierungsbank sitzt.
Anja Günther aus Kiel, die Fortsetzung morgen mit dem Abschluss des Grünen Parteitags. Eigentlich verstehen sich die USA und Pakistan als Verbündete. Eigentlich. Zugleich aber gibt es seit Jahren Spannungen und gegenseitige Vorwürfe. Zuletzt war das der Fall nach der amerikanischen Kommandoaktion auf pakistanischem Boden, die zur Tötung Osama bin Ladens führte. Heute nun der Vorwurf von pakistanischer Seite, die USA hätten auf pakistanischem Gebiet, unweit der Grenze zu Afghanistan, einen Angriff geflogen. Dabei habe es zahlreiche Tote gegeben. Kai Küstner berichtet.
Von empört bis hin zu wütend reicht die Bandbreite der Reaktionen pakistanischer Offizieller. Premier Gilani rief das Kabinett zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und nannte den Angriff ungeheuerlich. Das Militär hatte am Vormittag bekannt gegeben, dass Hubschrauber der NATO pakistanische Grenzsoldaten beschossen und getötet hätten. Ohne Grund und rücksichtslos sei der Angriff erfolgt. Abgespielt hat sich das alles offenbar mitten in der Nacht. Und zwar in den berüchtigten Stammesgebieten Pakistans. In einer Gegend, in der Taliban und Al-Qaida-Kämpfer aktiv sind und immer wieder die Grenze zu Afghanistan passieren, um dort Anschläge auf die westlichen Truppen zu verüben. Es ist ein Vorfall, der die ohnehin erkalteten US-pakistanischen Beziehungen noch weiter runterzukühlen droht. Die Truppen sind die Verteidiger der geografischen und ideologischen Grenzen Pakistans. Jede Aggression gegen sie ist eine direkte Aggression gegen Pakistan. Keine Regierung kann einen solchen Angriff tolerieren, so Pakistans Informationsministerin. Der Kommandeur der NATO-Truppen in Afghanistan, John Allen, versprach, der Vorfall werde gründlich aufgeklärt. Ich spreche den Familien und Angehörigen all der pakistanischen Sicherheitskräfte mein Beileid aus, die getötet oder verletzt worden sein könnten. Staaten, so Allen wörtlich. Nach der Tötung Osama bin Ladens hatten die US-pakistanischen Beziehungen schwer gelitten. Erste zarte Wiederbelebungsversuche drohen nun zu scheitern. Ein hochrangiger Politiker bestätigte, dass aus Protest dutzende Lastwagen mit Nachschub für die Truppen in Afghanistan sofort gestoppt wurden. Und Oppositionspolitiker wie der Ex-Cricket-Star Imran Khan, der schon seit Jahren wettert, der Krieg gegen den Terror habe nichts als Unheil über das Land gebracht, schlachten den Vorfall sofort politisch aus. Meine Forderung an die Regierung lautet, aus diesem Krieg gegen den Terror sofort auszusteigen. Unsere Herrscher sollten sich schämen für den jüngsten Vorfall. Die Zeit des Wandels ist gekommen. Wir schreien seit langem heraus, dass das nicht unser Krieg ist. Dieser Krieg kann nicht gewonnen werden. Insgesamt erinnert das Szenario an einen Vorfall vom vergangenen Jahr, bei dem ein US-Helikopter versehentlich zwei pakistanische Soldaten tötete. Auch danach wurde die Grenze für den NATO-Nachschub zeitweise geschlossen. Die USA nehmen schon seit langem Militante in Pakistans Stammesgebieten ins Visier, vor allem durch Angriffe mit unbemannten Flugzeugen, den sogenannten Drohnen. Genauso lange schon wünschen sich die USA, dass die Pakistanis selbst entschlossener gegen Taliban-Kämpfer im Grenzgebiet vorgehen. Etwa gegen das Haqqani-Netzwerk in Nordwaziristan. Doch das Militär verweist stets darauf, dass es schon genug Opfer im Kampf gegen die Taliban bringe und sich nicht auch noch zusätzlich in Nordwaziristan engagieren könne. Gleichzeitig sind die anti-amerikanischen Gefühle in Pakistans Zivilbevölkerung extrem stark. Vorfälle wie der von heute Nacht, sollte sich die pakistanische Version als wahrheitsgemäß herausstellen, würden diese Gefühle gewiss noch erhärten. So hatte die Tötung Osama bin Ladens auf pakistanischem Grund und Boden durch amerikanische Spezialtruppen weniger Verwunderung darüber ausgelöst, dass sich der meistgesuchte Mann der Welt so lange dort hat verstecken können, als vielmehr darüber, dass die US-Truppen ungehindert die Grenze passieren und ihre Nacht- und Nebelaktion durchführen konnten.
Die Hürden sind hoch beim Volksentscheid über Stuttgart 21 morgen in Baden-Württemberg. Die Gegner des geplanten Tiefbahnhofs müssen nicht nur die Mehrheit erreichen, das ohnehin. Diese Mehrheit muss zugleich einem Drittel der Wahlberechtigten entsprechen. Das heißt faktisch bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen, dass insgesamt etwa zwei Drittel der Bürger abstimmen müssen und von denen eben die Mehrheit gegen das Projekt. Ein kompliziertes Verfahren also, am Ende einer langen und ebenfalls komplizierten Auseinandersetzung um das Großprojekt. Kann der Streit jetzt mit dieser Volksabstimmung zu einem vernünftigen Abschluss kommen? Darüber ging auch heute die Debatte weiter. Annika Seppör fasst sie zusammen.
Das hat es bisher so nicht gegeben in Deutschland. Der Widerstand gegen den Umbau eines Bahnhofes wird so groß, dass Politik und Bahn nicht einfach darüber hinweggehen können. Das war vor gut einem Jahr in Stuttgart. Was dann folgt, ist neu. Es kommt zu einer Schlichtung. Zum ersten Mal wird so ein Verfahren live im Fernsehen übertragen. Und auch das ist neu. Morgen stimmen die Wähler in Baden-Württemberg über den Bahnhofsumbau per Volksentscheid ab, obwohl die Bahn eigentlich schon den Zuschlag dafür bekommen hat. Eine richtige Folge nach der Wut der Bürger, meint Ottmar Jung. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Jung sagte im Deutschlandfunk, Stuttgart 21 sei ein wichtiger Schritt in Richtung direkter Demokratie.
Das ist sicher der positive Aspekt dieser Volksabstimmung morgen, dass tatsächlich zum ersten Mal über einen Gesetzentwurf in Baden-Württemberg abgestimmt wird und damit dieses Volksrecht, das es hier nun seit Jahrzehnten gibt, aber das bislang toter Buchstabe war, zur praktischen Wirklichkeit gelangt. Und so wie das bislang gelaufen ist, wird das bestimmt eine gute Premiere und ein Fortschritt.
Skeptischer ist da Theo Schiller. Er leitet die Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie an der Philipps-Universität in Marburg. Der Volksentscheid in Baden-Württemberg sei eine unglückliche Wahl, so Schiller im Deutschlandradio Kultur.
Zum einen kommt dieser Volksentscheid natürlich sehr spät. Das hätte natürlich vom ganzen Verfahrensgang her anders angefangen werden müssen. Aber die frühere Regierung in Baden-Württemberg war ja nun gar nicht daran interessiert, eine größere Beteiligung des Volkes herbeizuführen. Und deshalb ist das so eine Art Notnagel.
Und dann sei auch noch unklar, ob das Volk überhaupt über die richtige Frage abstimme, so Schiller. Denn ob das Land Baden-Württemberg der Bahn einfach kündigen darf, wenn es um den Umbau des Bahnhofes in Stuttgart geht, sei rechtlich nicht geklärt. Trotz dieser schwierigen Fragen. Für Politikwissenschaftler Jung bleibt der Volksentscheid der wichtigste Teil direkter Demokratie.
Wichtig ist, dass das Volk überhaupt selbst entscheidet und dass nicht über es hinweg entschieden wird. Die Weisheit des Volkes und die Weisheit des Parlaments, Das sollte man durchaus realistische Vorstellungen haben. Aber dass hier in der Tat ein Stück Selbstbestimmung, ein Stück Souveränität sich realisiert, das ist wichtig.
Wie souverän die Entscheidung dann wirklich ist, wird sich ab der kommenden Woche zeigen, wenn Politik und Bahn reagieren müssen auf das, was die Wähler morgen entscheiden. Ein unterirdischer Bahnhof für Stuttgart, ja oder nein?
Die Einschläge kommen näher, könnte man sagen, nach der gestrigen Meldung, dass die Bonität Belgiens herabgestuft wurde. Die Ratingagentur Standard & Poor's billigt dem Land jedenfalls nur noch ein Doppel-A zu, nicht mehr AA+. Als Grund nennt die Agentur neben der allgemeinen Euro-Krise das anhaltende Fehlen einer stabilen Regierung. Belgien wird seit über 1,5 Jahren von einer provisorischen Regierung verwaltet. Die Herabstufung der Bonität könnte aber auch der Schuss vor den Bug sein, der die Politiker dort wieder zusammenbringt. Jedenfalls ist man sich jetzt buchstäblich über Nacht politisch näher gekommen. Aus Brüssel berichtet Birgit Schmeitzner.
Sie waren müde, aber zufrieden. Die Chefs der 6 belgischen Parteien, die die ganze Nacht hindurch verhandelt hatten. Sie konnten einen Sparhaushalt für das kommende Jahr und eine Planung darüber hinaus präsentieren. Alexander De Croo von der liberalen Open WLD, der Anfang der Woche mit seinem Nein die Gespräche gesprengt hatte, sagte, jeder finde sich in dem Kompromiss wieder.
Ich denke, dass jeder sich sehr gut kann erkennen in diesen Begrotungen und in diesen Reformungen. Het is wel zo natuurlijk dat wij heel duidelijk gemaakt hadden dat er veel minder belastingen moesten inzitten. En daar zijn we geslaagd, daar ben ik tevreden in. Ja.
Er habe klar gemacht, dass die Belastungen nicht steigen dürfen, das sei geglückt und er, De Croo, sei zufrieden. Wouter Beke, der Parteivorsitzende der konservativen CD&W, bezeichnet die Einigung als Ergebnis 5 Wochen langer knallharter Verhandlungen. Aber die internationale Finanzkrise, die Krise in der EU, habe sehr wohl auch eine Rolle gespielt.
Wel, dat is het gevolg van 5 weken keihard onderhandelen. Maar we moeten eerlijk zijn, ook de internationale crisis, de Europese crisis heeft wel een rol gespeeld.
Die EU-Kommission hatte Belgien bereits Sanktionen angedroht, sollte die Neuverschuldung nicht bald wieder unter die erlaubten 3% des Bruttoinlandsproduktes gedrückt werden. Dazu kam Druck der Finanzmärkte, der Risikoaufschlag auf belgische Anleihen stieg fast auf 6%. Und dann wurde das Land auch noch von einer Ratingagentur herabgestuft, Kreditwürdigkeit nur noch Note AA. Und so hatte der geschäftsführende belgische Premier Yves Leterme gemahnt, ungeachtet aller Schwierigkeiten, doch eine Einigung zu finden, und zwar vor Montag früh, wenn die Finanzmärkte wieder öffnen und Belgien weitere Staatsanleihen auf den Markt bringt.
Het is cruciaal dat men nu voor maandagmorgen, opening van de financiële markten, waar we maandag ook een OLO-lening moeten plaatsen, dat men een goede begroting maakt met goede structurele hervormingen.
Die angemahnte Einigung liegt jetzt auf dem Tisch. Der Haushalt soll saniert werden, etwa indem man eine Solidaritätsabgabe für Spitzenverdiener erhebt und Aktiengeschäfte höher besteuert. Auf der anderen Seite wird gespart. Zum Beispiel sollen die Bedingungen für eine Frühverrentung verschärft werden. König Albert II. Hat inzwischen den Vermittler Elio Di Rupo damit beauftragt, so schnell wie möglich eine Regierung zu bilden. Sie würde das Kabinett von Premier Leterme ablösen, der seit der Wahl vor 1,5 Jahren nur noch kommissarisch die Amtsgeschäfte versieht und der sich weiter als Mahner präsentiert. Leterme zufolge wird auch eine neue Regierung den entstandenen Vertrauensverlust nicht so schnell wieder reparieren können. Leterme wörtlich, Misstrauen kommt herangaloppiert, Vertrauen trifft zu Fuß ein. Es werde wohl dauern, bis die Risikoaufschläge für belgische Staatsanleihen wieder sinken.
NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Freie Wahlen, das heißt immer auch, es gibt das Risiko, dass diejenigen gewinnen, die man zum Beispiel im Westen nicht so schätzt. In Tunesien war das unlängst eine Partei der gemäßigten Islamisten, die fast die Hälfte der Stimmen erreichte. Einen deutlichen Zuwachs erreicht diese Richtung jetzt auch bei der Parlamentswahl in Marokko. Dort hatte es zwar keine Revolution gegeben, König Mohammed VI. Sitzt weiterhin auf dem Thron, aber er versucht eine Art Liberalisierung, wohl gerade um seine Macht zu festigen. Alexander Göbel aus Rabat über das Ergebnis der Parlamentswahl.
In Marokko gehen ab sofort die Lampen an. Eine kleine Öllampe ist das Symbol der Islamistenpartei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz PGD. Sie hat einen beeindruckenden, wenn auch wenig überraschenden Wahlsieg errungen. Laut vorläufigem Endergebnis erreichen die Islamisten der PGD mindestens 80 von insgesamt 395 Sitzen im neu gewählten Parlament. Nach eigenen Angaben rechnen sie jedoch nach Auszählung aller Stimmbezirke mit mehr als 100 Sitzen. Damit dürften sie ihre Mandate mehr als verdoppeln und alle anderen Parteien hinter sich lassen. PGD-Chef Abdelilah Benkiran. Die Marokkaner haben nun in diesem arabischen Frühling auf ihre Weise entschieden. Sie wollen die Monarchie behalten, aber sie wollen, dass die Dinge sich ändern. Und wir sind genau diese Partei des Wandels. Nach der seit Sommer gültigen neuen Verfassung muss König Mohammed VI. Die Islamisten mit der Regierungsbildung beauftragen. Da sie jedoch keine absolute Mehrheit erreicht haben, müssen sie sich Koalitionspartner suchen. Marokkos neuer Regierungschef könnte aber tatsächlich ein Islamist sein, so wie in Tunesien auch. Glaubt Karim Boukhari, Chefredakteur der linksorientierten Wochenzeitschrift Tel Quel. Wir stehen an einem anderen Punkt als in früheren Jahren, als alle die Islamisten verhindern wollten, die weltlich orientierten Eliten im Inland und erst recht die Regierungen im westlichen Ausland. Aber nun lässt sich Marokkos Politik auf das Spiel der Islamisten ein, mangels echter Alternativen. In den Köpfen der Menschen normalisiert sich dieser Gedanke. Sogar die Wahlverlierer anderer Parteien geben der PJD nun einen Vertrauensvorschuss. Auch Monsef Belkayat, bisher Minister für Jugend und Sport. Diese Wahl hat die Marokkaner mit unserem Parteiensystem versöhnt. Die PJD wird an ihrem Versprechen gemessen werden, Vertrauen in die Politik wiederherzustellen, Moral und Anstand ins öffentliche Leben zurückzubringen und Demokratie zu schaffen. Spätestens bei der nächsten Wahl in 5 Jahren werden wir sehen, ob die PJD dazu fähig war oder nicht. Beweisen muss die PJD jetzt auch, ob sie fähig ist, ihr Menschenbild zu verändern. Die Partei gilt als konservativ und nationalistisch. Immer wieder hatte sich Generalsekretär Benkiran abschätzig über Homosexuelle geäußert, wollte sogar den Auftritt von Elton John bei einem Musikfestival in Rabat verhindern. Besonders scharf kritisierte der mögliche neue Premierminister Menschen, die Alkohol trinken und im Ramadan nicht fasten.
El Gansouri heißt der neue Übergangsministerpräsident Ägyptens. Die Militärs hatten ihn nach dem Rücktritt seines Vorgängers eilig eingesetzt. Der Mann hatte dieses Amt allerdings schon unter Mubarak einmal inne. Das klingt nicht nach einem Neuanfang und nicht nach einem positiven Signal vor den Parlamentswahlen in Ägypten, die am Montag beginnen sollen. Wenig erstaunlich, dass die Proteste auf dem Tahrirplatz weitergehen. Heute auch mit einem weiteren Todesfall aus Kairo, Peter Steffe.
Nach Augenzeugenberichten wurde der Mann am Morgen von einem Militärfahrzeug überrollt. Er war Teilnehmer einer Sitzblockade. Mit der Aktion, die bereits gestern Abend begann, wollten die Demonstranten gegen die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten El Gansouri protestieren. Auch wurde erneut der Rücktritt von Marschall Tantawi, dem Vorsitzenden des Militärrates, gefordert. Die Aktivisten hatten die ganze Nacht vor dem Parlamentsgebäude ausgeharrt. Sie wollten damit verhindern, dass El Gansouri das Gebäude betreten kann. Am Morgen eskalierte dann die Situation. Als Steine flogen, schritt das Militär ein. Es wurde erneut Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Dabei sollen nach Medienangaben mehrere Menschen verletzt worden sein. Das ägyptische Parlament befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Tahrirplatz. Dort hatten nach der Protestkundgebung gestern in der Nacht mehrere tausend Demonstranten ausgeharrt. Auch in Alexandria gingen Sicherheitskräfte vergangene Nacht mit Tränengas gegen Protestierende vor. Wie viele Menschen dort verletzt worden sind, ist unklar.
Einen gewissen Zauber hat es ja immer noch, wenn eine Rakete in die Weiten des Weltalls aufbricht. Zum Beispiel wie heute zum Mars. Zwar unbemannt, na klar, so weit sind wir noch lange nicht, auch wenn kürzlich erste Langzeittests durchgeführt wurden, aber auch ohne lebende Besatzung verspricht das eine interessante Mission zu werden. Vor 2 Stunden ist diese Rakete gestartet. Sabine Müller über eine lange Reise zum roten Planeten.
Alles lief nach Plan am Kennedy Space Center. Es gab keine technischen Probleme in letzter Minute und auch das Wetter spielte mit.
3, 2, 1, Main Engine Start. Zero and lift off of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars.
Pünktlich um 10.02 Uhr Ortszeit hob die Atlas-Rakete mit dem Mars-Rover Curiosity an Bord ab. Mit einem langen Rauchschweif stieg sie in den Himmel über Florida auf.
Everything is looking good.
Jetzt beginnt eine lange Wartezeit für die NASA-Wissenschaftler. Es wird mehr als 8 Monate dauern, bis das Raumfahrzeug mit dem Rover die 570 Millionen Kilometer zum Mars zurückgelegt hat, erklärt NASA-Projektchef Pete Teisinger. Anfang August 2012 soll Curiosity den roten Planeten erreichen. Und dann wird es richtig spannend, weil das Landemanöver extrem kompliziert ist. Kurz vor dem Eintauchen in die Marsatmosphäre löst sich Curiosity von seinem Raumfahrzeug, noch gut versteckt in einer schützenden Kapsel. Die bremst auf dem Weg Richtung Landeplatz von 19.000 Stundenkilometern auf 1.600 Stundenkilometer ab. Dann geht ein Fallschirm auf, der noch weiter bremst. Und zuletzt lässt ein schwebender sogenannter Himmelskran den Rover an Seilen sanft auf den Marsboden herab. Das ist eine ganz neue Technik. Alle vorherigen Mars-Rover waren klein und leicht genug, um auf Luftkissen zu landen. Aber dieses hochmoderne Roboterfahrzeug ist so groß wie ein Auto und wiegt fast eine Tonne. Ist Curiosity sicher gelandet, werden die Wissenschaftler erst mal einen Tag lang beobachten, ob er auch sicher und gerade steht. Am zweiten Tag geht die Arbeit dann langsam los. Ziel der Mission ist es, herauszufinden, ob auf dem Mars jemals Bedingungen herrschten, unter denen Leben möglich war. Am Boden des Kraters, wo der Rover landet, deuten die Oberfläche und Ablagerungen darauf hin, dass es dort einmal Wasser gab. Das könnte bedeuten, dass sich tief unter der Oberfläche noch lebende Mikroben befinden. Wenn sie jemand finden kann, dann Curiosity, glaubt die NASA. Denn es gab noch nie ein so technisch ausgeklügeltes Roboterfahrzeug mit so vielen Möglichkeiten. Curiosity ist ein rollendes Forschungslabor, kann dreidimensionale Bilder und Videos machen, bohren, schaufeln, messen, lasern und analysieren. Auch Deutschland ist an der 2,5 Milliarden Dollar teuren Mission beteiligt, mit einem Gerät, das die kosmische Strahlung misst und die solaren Teilchen, die bei Sonneneruptionen in den Weltraum geschleudert werden. Die NASA ist optimistisch, dass alles glatt geht. Aber die Mission ist längst kein Selbstläufer. Denn der Mars ist ein extrem schwieriges Ziel. Von den insgesamt 40 Mars-Missionen, die es weltweit bisher gab, scheiterten 26.
Sabine Müller über den Start einer neuen Mars-Mission. Und jetzt zum Sport im Echo des Tages, unter anderem mit den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga und mit Thorsten Ahles.
Und bevor wir uns ausführlich den Nachmittagsspielen widmen, schauen wir kurz zu der Partie, die momentan noch läuft. Da stehen sich im kleinen Nordderby Hannover 96 und der Hamburger SV gegenüber. Aktueller Spielstand nach rund 25 Minuten noch torlos 0:0. Und damit zu den heutigen Spielen, die beendet sind. Da hat sich das muntere Wechselspielchen an der Tabellenspitze fortgesetzt. Gestern hatte Borussia Mönchengladbach ja durch den 3:0-Derby-Sieg beim 1. FC Köln die Führung übernommen. Heute schob sich eine andere Borussia auf den ersten Platz, und zwar die aus Dortmund. Und das ebenfalls durch einen Derby-Sieg. Gegen Schalke 04 gab es einen 2:0-Erfolg, den Trainer Jürgen Klopp richtig genossen hat.
Ein Derby-Sieg, wem soll ich es erklären? Wer es nicht erlebt hat, das ist schwer. Das ist einfach der außergewöhnlichste Sieg im Fußball, den man so feiern kann, glaube ich. Und dementsprechend gut fühlt sich das an, vor allem, weil es auch so hoch verdient war.
Jürgen Klopp und seine Spieler haben sich und ihre Fans heute also richtig glücklich gemacht. Enttäuschte Gesichter dagegen auf Schalker Seite. Trainer Huub Stevens war hörbar bedient.
Wenn man nur 3-4 Leute ihr Niveau holen, dann kannst du nicht gewinnen von einem Dortmund. Weil Dortmund ist in der Entwicklung doch etwas weiter als FC Schalke. Das haben sie heute auch gezeigt.
Huub Stevens nach der 0:2-Niederlage im Derby bei Borussia Dortmund. In der Tabelle bleiben die Schalker aber vorerst auf dem vierten Platz. Das torreichste Spiel des Nachmittags fand heute im Berliner Olympiastadion statt. Dabei trennten sich Hertha BSC und Bayer Leverkusen 3:3 unentschieden. Verloren, und zwar mal wieder auswärts, hat der VfL Wolfsburg, diesmal mit 0:2 beim FC Augsburg. Für VfL-Trainer Felix Magath am Ende ein fast logisches Ergebnis.
Ja, es war wieder so ein typisches Spiel, wo die Mannschaft gewonnen hat, die mehr Einsatz gebracht hat und nicht die Mannschaft, die glaubt, spielerisch besser zu sein.
Das riecht wieder nach Straftraining in Wolfsburg, und das sind die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag. Die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg trennten sich 1:1 unentschieden und der 1. FC Nürnberg gewann gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0. In der zweiten Liga hat Tabellenführer Eintracht Frankfurt bei 1860 München mit 1:2 verloren und Alemannia Aachen feierte beim 2:0 in Karlsruhe den ersten Auswärtssieg der Saison. Und dann werfen wir noch einen Blick zur Formel 1. Da geht ja morgen mit dem großen Preis von Brasilien die diesjährige Saison zu Ende. Sportlich geht's um nichts mehr. Die Titel sind längst vergeben. Sebastian Vettel ist alter und neuer Weltmeister, genauso wie sein Rennstall Red Bull in der Konstrukteurswertung. Trotzdem wird weiter Vollgas gegeben, und so startet Vettel morgen schon zum 15. Mal in diesem Jahr von der Pole Position. Eine neue Rekordmarke, Sven Pistor berichtet.
Vettel zauberte im letzten Versuch auf der Kultstrecke in Sao Paulo die Topzeit unter 1:12 auf den trockenen Asphalt. Auf Platz 2 fuhr sein Teamkollege Mark Webber. Dritter wird beim morgigen Rennen Jenson Button im McLaren Mercedes sein. Gut auch die übrigen Deutschen. Vier Piloten schafften den Sprung unter die besten 10. Nico Rosberg wurde 6., Adrian Sutil 8., Michael Schumacher fuhr auf Platz 10, möglicherweise aber mit einem Regensetup. Das Rennen wird am Rennsonntag um 17 Uhr deutscher Zeit gestartet und Spannung ist garantiert, denn möglicherweise wird das Saisonfinale durch mäßigen bis ergiebigen Regen zusätzlich erschwert.
Und das war's dann vom Sport
mit Thorsten Ahles. Und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war heute Wolfgang Müller.